Wer macht es denn die Nachmittagsbetreuung, wenn auf einmal 100% aller Grundschüler ein Recht auf Nachmittagsbetreuung haben? Und ich glaube, da werden wir automatisch, oder ich hoffe es, dass wir da bildungspolitisch den Weg einschlagen werden, weil meiner Meinung nach muss der eingeschlagen werden, dass jetzt die Vereine viel mehr ins Boot geholt werden.
Und wir sind Coaches und das heißt, wir nehmen Menschen mit, wir bewegen sie und da haben wir auch eine gewisse Verantwortung.
Wir vermitteln halt ein Wertesystem, was in der heutigen Gesellschaft vielleicht relativ zu kurz kommt. Und wir bringen die Kinder auch dazu, lang an der Sache dran zu bleiben.
In der Spitze, glaube ich, hat die Liga sehr dazu gewonnen, sowohl an Qualität als auch an Spannung, weil ich habe über die ganze Saison nicht wie letztes Jahr das Gefühl gehabt, okay, am Ende wird sowieso Rhein-Fire gewinnen, sondern
Natürlich jetzt wieder eine Flagge da mit dieser Holding-Geschichte zum Safety. Das sieht man halt eben doch eher selten. Und ja, wie wird das dann wieder richtig ausgelegt?
gefühlt kein einziger Snap ohne eine Flagge, dann ein paar Mal Video Review und was ich tatsächlich noch nie gesehen habe, gefühlt eine Video Review, dann der nächste Spielzug flog eine Flagge und dann hat man aber noch mal das Video vom Spielzug davor angeschaut und den Ball dann doch bei der Interception.
Heute mal wieder eine Podcast-Folge mit größter Kompetenz direkt aus den USA, denn Martin ist in South Dakota am College und wir haben auch noch zwei Gäste wieder dabei, kommen wir gleich dazu. Wir sind der Football Nah Podcast in Kooperation mit der German Football Academy. Mein Name ist Johannes Reuter, leidenschaftlicher Podcast und Moderator. Und bei mir ist wieder Martin Hanselmann, einer der erfahrensten Head Coaches Europas. Martin, hallo, wie geht's?
Hannes, guten Tag. Ja, bei uns ging es ganz gut. Wie ist es denn bei dir jetzt gerade von der Zeit her?
Bei mir ist gerade 17 Uhr. Also
Ja,
bei.
okay, passt wunderbar. Bei uns ist es 10:45 morgens. Wir haben schon die ersten Meetings hinter uns.
Jawohl, jawohl. Der Frühvogel fängt,
Ja.
Frühvogel und so weiter, ne? Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, wir haben noch zwei Gäste mit dabei. Einen Bekannten hier im Podcast von der German Football Academy, Lutz Breyer. Hallo.
Hallo Johannes, grüß dich.
Ja, und dann noch ein Special Gast, den kenne ich jetzt gar nicht, den Namen. Martin, den darfst du jetzt direkt vorstellen, unseren Hörern, warum, weshalb, wieso. Der ist auf jeden Fall mit in South Dakota mit dabei. Ja.
Ja, der Bernhard Hunzinger ist ein Coach in Bayern und ist mit hier dabei bei der Trainerfortbildung in South Dakota. Und wir dachten, es ist eine gute Idee, wenn wir jemanden haben, der auch hier aus der direkt erzählen kann, also nicht nur als der, aus der Leitung heraus, sondern auch als Teilnehmer der Gruppe uns Football Kompetenz hier zu erweitern. Deswegen hallo Bernhard, grüß dich.
Hallo, freut mich dabei sein zu dürfen.
Servus, ja. Ja, dann berichte doch mal. Bernhard, fangen wir doch direkt mal mit dir an. Wie war es jetzt für dich? Bist du das erste Mal mit dabei und wie waren jetzt so die ersten Tage? Ihr seid ja seit Sonntag da. Aktuell nehmen wir am Donnerstag auf. Also ihr habt schon ein paar Tage.
Genau, ja, ich bin zum ersten Mal mit dabei. Ja, die Anreise am Sonntag war ein bisschen beschwerlich. Die Immigration ja, in Missouri drüben war sehr, sehr langwierig. Wir sind, glaube ich, so 2, 3 Stunden später eigentlich dann endgültig hier in Vermilion angekommen als gedacht. Das war ein
Okay.
bisschen anstrengend.
Haben Sie euch nicht reingelassen, oder wie?
Aber das war eine Riesenschlange.
Ja, sie waren einfach, glaube ich,
Okay.
schlecht mit.
Okay.
Ja, und dann eigentlich seit Montag sind wir jetzt hier eigentlich jeden Tag von 8 bis 22 Uhr in der Facility. Laufen die Meetings mit, laufen das Training mit, Staff-Meetings, Position-Meetings. Also Football den ganzen Tag, unglaublich viele neue Eindrücke, fremde Sprache, oder nicht Heimatsprache, nicht Muttersprache, fremde Terminologie, unglaublich schnelles Tempo in allem, unglaublich viel Input, was dann einen auch wirklich dann um 10, 11 Uhr abends wirklich erschöpft ins Bett fallen lässt. Aber es ist großartig, das hier miterleben zu dürfen.
Was sind denn schon so ein, zwei Punkte, wo du sagst, wow, okay, die nimmst du jetzt schon für dich mit? Das war so ein großes Learning für dich jetzt.
Auf der einen Seite, wie wir sich auf Spiele vorbereitet wird, also das Game Planning, überhaupt die Art und Weise, Football zu denken, ist eine komplett andere. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Also Position Coaches haben deutlich mehr Verantwortung im Game Planning auch und haben deutlich mehr Mitspracherecht. Das ist eher so eine Art Think Tank, wenn man sich auf so ein Spiel vorbereitet. Fand ich sehr spannend. Und auf der anderen Seite aber auch beruhigende Sachen. Also, dass so ein Training vom Ablauf her nicht groß anders aufgebaut ist, als es in Deutschland der Fall ist. Dass Position Drills zum großen Teil nicht groß anders sind, wie das in Deutschland abläuft. Also, dass man auf der einen Seite irgendwo schon richtig denkt und das auch keine Rocket Science ist. Aber auf der anderen Seite ist es, also auf der kognitiven Ebene ist es hier die Rocket Science und nicht auch wirklich auf der praktischen. Das ist das, was hier der große Unterschied darstellt.
Okay, also dass die Spieler schon körperlich, athletisch einen Ticken weiter sind, dann wie jetzt in Europa.
Genau, also der Martin hat letztens gesagt, das Durchschnittsalter hier von den Coyotes ist 19 Jahre. Das heißt, wir reden hier von einer U20 GFL Juniors Mannschaft, könnte man sagen. Und wenn ich mir, wir standen gestern und vorgestern ja auf dem Platz neben den Jungs, das ist aber halt vom athletisch-körperlichen her halt über einer ELF-Mannschaft. Und vom Alter her ist es aber eine GFL-Juniors-Mannschaft und das ist schon beeindruckend.
Okay, also du glaubst, sie könnten in der ELF locker bestehen?
Da bin ich mir ziemlich sicher, ja.
Ja, ich war ja auch beim ELF-Finale auf Schalke, Gelsenkirchen. Da werdet ihr am Ende von dieser Folge, ich habe noch so 20 Minuten ein paar Interviews aufgenommen, mit unter anderem Balu, Stefan Hieseling von Football und Carsten Keller. Allerdings die Qualität war jetzt nicht ganz so perfekt für eine eigene Folge, deswegen kommt das jetzt hier noch am Ende mit dran, wer noch die Stimmung von Gelsenkirchen noch ein bisschen miterleben möchte. Ja, aber heute bleiben wir jetzt erstmal hier noch in South Dakota, ja. Okay, das ist wirklich spannend. Ja, ich meine, Lutz, du bist jetzt auch schon das zweite Mal, glaube ich, mit dabei. Was waren jetzt so bisher deine Eindrücke und was nimmst du jetzt auch neu mit im Vergleich zum letzten Mal?
Richtig, Johannes, ich bin das zweite Mal mit dabei gewesen dieses Jahr. Ist natürlich schon alles ein bisschen einfacher vom Verständnis her. Man fühlt sich auch, wie wenn man nach Hause kommt, weil man einfach schon die Location, die Facility kennt, weiß, wo was ist. Man kennt den Staff, weil es da auch keine großen Veränderungen gab. Ja, einfach, was ich halt wieder mitnehme, ist halt dieser Aufbau des Gameplanings. Wie im Detail da gearbeitet wird ab Montag, 1:30 Uhr, dass man es runterbricht, die Videoanalyse des Gegners, sich die letzten Spiele oder die ganze Spiele der Saison angeschaut hat und natürlich auch dann vom letzten Jahr die Spiele gegen das eigene Team angeschaut hat. Dass man da wirklich wirklich gut vorbereitet ist. Wenn man es noch nie gesehen hat, ist das natürlich so ein bisschen, wow, was passiert jetzt hier? Was wird da eigentlich investiert? Weil wenn du Deutschland anguckst, du hast zwei Stunden Training pro Woche und dann guckst du ein bisschen Film und dann war es das auch, was hier auf dem Level passiert, ist halt was ganz anderes. Und da muss jeder dann natürlich auch schauen, was kann ich jetzt davon mitnehmen, wie kann ich was umsetzen, wie kann ich es runterbrechen für meinen Verein, für meine Mannschaft, um da entsprechend einen Mehrwert zu bekommen. Und natürlich die athletische Voraussetzung der Jungs ist halt hier was ganz anderes. Die müssen halt nicht mehr über Basics sprechen, weil viele von denen fangen halt im Alter von 6 oder 7 Jahren an, Flag Football zu spielen oder Pee Wee Football zu spielen. Also wenn die hier am College landen, haben die locker mal 10 Jahre Erfahrung, 10, 12 Jahre Footballerfahrung. Und das merkt man halt schon, wenn du Deutschland ansiehst, schaust, du fängst halt mit in vielen Ländern, vielen Bundesländern erst mit über 13 an Tackle Football zu spielen. Haben die halt in den USA schon mal 6, 7 Jahre hinter sich. Ja. Und dieses Football-Verständnis, diesen Football-IQ dann wieder aufzuholen, das wird relativ schwierig, wenn man nur zweimal die Woche trainiert. Also qualitative Reps. Wenn man sich hier anguckt, du hast in der Season 3-mal auf dem Feld Training. 90 Minuten. 90 Minuten bis 120 Minuten, je nachdem. Und in Deutschland trainierst du 90 Minuten. Wie deine Jugendmannschaft, 2-mal die Woche. Und wenn man da anguckt, wie viel Reps man hier hat, weil das einfach ein bisschen straffer durchorganisiert ist, wie bei uns, also die Jungs, wenn die auf dem Feld sind, da wird nicht rumgelaufen, die wird nur gejobbt. Und das ist halt auch so ein Einstellungsthema, Mentalitätsthema, was uns in Deutschland fehlt. Und jetzt haben wir aber relativ schnell, sage ich mal, dann Gegensteuer. Das haben wir als Trainer in der Hand, das entsprechend so zu machen, dass es halt da auch mehr Reps letztendlich dann auch gemacht werden kann.
Jetzt bist du ja hier Gründer von der German Football Academy mit Martin zusammen als Head Coach auch. Welche Einflüsse lässt du jetzt da mit einfließen von den ganzen Dingen, die du jetzt auch genannt hast, für die Academy, um auch Jugendlichen in Deutschland jetzt zu unterstützen, dass dieser große Abstand, den du jetzt auch beschrieben hast, dass der kleiner wird?
gesamtheitliche Training, dass wir halt aktuell haben wir uns fokussiert ja auf unsere Doubleheader-Camps und dass wir die Jungs da wirklich krafttechnisch, koordinatorisch darauf vorbereiten, was hier drüben sie an der Highschool oder einem College irgendwann machen können. Football-IQ ist das, was als nächstes mit auf dem Plan steht, dass wir halt einfach da Online-Sessions anbieten werden, denen einfach ein super Spielverständnis geben zu können oder ein besseres Spielverständnis zu geben. Wir hatten ja Ende Juli unser Quarterback-Camp in Bischofsgrün mit neuen Teilnehmern. Und da hatten wir auch zweimal am Tag Videoeinheiten gemacht mit dem Martin zusammen, wo wir einfach darauf das Thema Spielverständnis gegangen sind. Was sind die Reads für einen Quarterback, die ich durchgehen muss? Was muss ich lesen, wenn ich welche Passroute laufe? Und so weiter. Das war wirklich sehr hilfreich. Das war gestern auch ganz interessant. Da habe ich mich ja mit Bernhard drüber unterhalten. Aber wenn nur ein Receiver gelaufen ist, die Quarterbacks sind alle ihre Reads durchgegangen, dass sie halt auch das vom Timing her wissen. Und das sind halt auch so Themen in Deutschland, wenn du dich mit jemandem unterhältst, ich habe nur den Receiver, ich werfe den Pass jetzt einfach. Aber geh trotzdem deine Reads durch, dass du halt das verinnerlichst, im Spiel dann genauso zu machen. Und das sind halt so Kleinigkeiten. Wie gesagt, wir sehen es ja mit den Jungs, die wir dieses Jahr in die Highschool gebracht haben, mit dem Max, mit dem Johannes und mit dem Noah, dass die alle drei Spielzeit bekommen. Also wenn die gut vorbereitet sind, sind die hier drüben auch competitive und können sich da auch in ihrem Team entsprechend mithalten und mit Spielzeit bekommen.
Ja. Martin, wie siehst du das ganze Thema?
Naja, Johannes, natürlich bin ich da ganz beim Lutz. Wir fangen halt einfach zu spät an, mit Football Wissen zu vermitteln. Wir haben ja damals schon mehrmals drüber gesprochen. Ich glaube, wir hatten nicht zu viele schlechte Kommentare oder negative Kommentare zu meinem letzten Mal, wo ich das
noch hier raus.
War spannend. auf alle Fälle, es geht halt darum, dass wir zu spät anfangen, dass die Qualitäten, die wir an die Spieler weitergeben, einfach sehr europäisch ist und wir American Football vielleicht anders angehen müssen, um relativ schnell oder früher gute Leistungen und gutes qualitatives Coaching an die Spieler zu bekommen.
Okay, ja. Und wie ist es jetzt für dich, hier wieder in South Dakota zu sein, auch Martin? Hol uns doch mal ab.
Für mich
ist auch emotional für dich, ja, denke ich, wenn du wieder her darfst.
Nein, es ist auf alle Fälle. Es ist immer schön. Für mich ist es ja praktisch, ich bewege mich hier ganz offen, ganz frei. Das ist, als wäre ich in einem Trainingszentrum irgendwo anderes. Du triffst wieder Leute, die du von den letzten Jahren noch kennst, Coaches von den letzten Jahren, mit denen du redest, mit denen du sprichst. Das ist natürlich jetzt einfach emotional auch immer wieder schön, hierher zu kommen. Und dann ist es technisch schon auch so. Ich hatte vorhin erst, bevor wir jetzt angefangen haben, mit dem Bob Nielsen ein längeres Gespräch. Haben uns auch über technische Sachen unterhalten im Sport, im Football, dass halt es so viel ist, dass wir, dass es so schwer ist und das sagt auch er, dass er sich das kaum vorstellen kann, wie das ist, jetzt den Transfer für unsere Spieler zu machen. Mit dem Wissen, das du hier anhäufst und machst und gehst, die Coaches gehen ja hochmotiviert jetzt nach Hause und dann merken sie plötzlich, du, jetzt, wie bringe ich das an den Mann? Und das, glaube ich, ist das, was ich dieses Jahr mal so mitgenommen habe, oder was mich jetzt gerade beschäftigt, ist, wie kriege ich dieses Wissen an die Spieler? Also welchen Transfer und welche Möglichkeiten haben wir, das unseren Spielern zu ermöglichen?
Und was hast du da schon für Ideen dann? Weil, also ich kenne das halt auch, wir sind irgendwie auf so einem Seminar und ich bin auch so finanztechnisch an der Börse so ein bisschen unterwegs und komme von dem Seminar heim, denke ich, boah, ja, jetzt setze ich das alles um und dann kommt der Alltag. Ja, und dann so merkt, ja, okay, es ist doch nicht so einfach, das im Alltag dann umzusetzen.
Dann gehen die Coaches nach Hause und haben eben statt 109 Spieler plötzlich nur noch 15 da. Und das ist natürlich ein Frust erstmal. Da muss man drüber weg und dann müssen wir Lösungen finden und Möglichkeiten finden, wie wir das Wissen, dass die Trainer jetzt hier angehäuft haben, wie wir das runterbrechen und dann in ganz kleinen Einzelteilen, in ganz kleinen Puzzlestückchen an die Spieler weitergeben, damit deren eben immer größer wird, damit deren Footballwissen eben auch immer größer wird. Aber nach einer konkreten Methode lass mich jetzt nicht fragen. Keine Ahnung, das ist jetzt einfach nur das, was aufgefallen ist. Und jetzt geht es darum, da mal Lösungen zu finden. Und da nehme ich nicht nur die Trainer in die Pflicht, ich denke, da ist auch der Verband, da sind die Verbände in der Pflicht, Wenn man weiß, dass sowas passiert, dass sowas gibt, dass es diese Möglichkeiten gibt, und jetzt eben mit irgendwelchen Maßnahmen, auch da, du weißt, ne, das ist jetzt klug dahergeredet, aber ich habe noch keinen, das ist ein Brainstorming. Was hier passiert in der Woche, ist wirklich Brainstorming, da kommen ganz viele Eindrücke auf die Leute ein, das krasselt nur so. Die Lösungen kommen dann erst, wenn man zu Hause ist und der Gedanke über Lösungen zu machen. Aber genau dieses Brainstorming würde ich mir bei den Verbänden wünschen, dass man jetzt eben hergeht und sagt, jetzt machen wir mal Brainstorming, wo ist der Unterschied, wo sind die Möglichkeiten, und dann packt man das alles mal auf eine weiße Wand und sucht mal raus, die Priorisierung, macht eine Überlegung, was kann man wie lösen, was kann man wie verändern. Das wäre jetzt so für mich der nächste Schritt.
Ja, und weil du es vorhin schon angesprochen hast, ich habe jetzt den einen Kommentar, der recht spannend war, zur letzten Folge auch nochmal rausgesucht. Da hat K. Sasu hat so geschrieben, eine Stunde Rant nach 132 Folgen angezogene Handbremse, endlich, mehr davon bitte. Also Martin, die wollen deine Meinung hören.
Ehrliche Meinung will immer keiner hören, die sind immer ganz brutal. Ne?
Aber einige Hörer zumindest interessiert es dann, ja. Aber so stößt man ja dann auch was an, und ich finde es echt gut, dass ihr jetzt da in den USA seid, und wenn ihr dann wieder zurückkommt, vielleicht tut sich da ja auch was auf, um mit Verbänden da in Kontakt dann mehr zu kommen, um da die Einflüsse mit einfließen lassen zu können dann.
Das wäre der Wunsch, den man hat. Dass das natürlich nicht von, das ist ja kein Schalter, das ist ja kein Lichtschalter von jetzt auf nachher. Das ist eher so ein Dimmer. Mir jetzt mit, seit 1982 bin ich im American Football in Deutschland, also ja eigentlich einer von diesen ganz frühen Pionieren, dass ich immer noch dabei bin. Mir geht es natürlich zu langsam. Klar, mir geht es viel zu langsam alles, aber ich habe auch irgendwann gelernt, dass eben die Geschwindigkeit von Verbänden und Vereinigungen, völlig egal, einfach langsamer ist. Das hat auch Vorteile. Das hat ja nicht nur Nachteile. Ne? Man muss ja nicht immer hitzköpfig irgendwas machen, aber es sollte sich endlich was bewegen. Es muss sich endlich was bewegen. Das wäre dann so mein Ruf, mein Hilferuf an die Football-Community in Deutschland.
Ja, und also die Kälte von den Coach Potatoes, bei dem wir auch schon mal zu Gast waren, oder wir ein Joint Venture gemeinsame Folge aufgenommen haben, hat auch geschrieben, dass wir neben ihnen so die einzigen Podcasts eben sind, die den deutschen Football auch mal kritisch betrachten. Den Betrachtungen zum Trainermangel und Zustand des Jugendfootballs können wir größtenteils zustimmen. Wird dann schon das nächste Joint Venture. Also wir müssen heute eine Folge mit den Jungs aufnehmen, Martin. Vielleicht verändert es ja was, ja, vielleicht hilft es ja.
Ja, hofft uns, dass dann wieder was passiert. Steht der Tropfen, höhlt den Stein.
Ja, auf jeden Fall.
Wiederholungen machen es, ne? Die Raps machen es. Ist ja nichts anderes.
Ja, wiederholen wir es, solange sich noch mehr verändert dann. Ja, du hast jetzt Bernhard auch noch mit dazu genommen. Habt ihr noch was Spezielles, wo wir jetzt drüber sprechen, oder gehen wir ein bisschen auf aktuelle Themen noch ein?
Also was mich noch interessieren würde, vor allem von Bernhard, ist einfach seine Meinung über die Maßnahmen, die wir da treffen, die ich jetzt seit vielen Jahren mache, ausweiten. Macht es Sinn, sowas auszuweiten, weil es ja doch dann viel ist, ne? Weil es ja dann doch eben nicht mehr die Realität im deutschen Football ist. Aber da finde ich es ganz schön, wenn man mal die Hörer dann auch mal mitnimmt von dem Teilnehmer und hört, macht es Sinn, das vielleicht noch mehr zu machen. Der Andy Meyer fliegt jetzt die nächsten Tage mit einer anderen Gruppe rüber. Ja, was bringt es dann eigentlich, und wie verändert es das? Wie verändert es den Coach? Dazu vielleicht von Bernhard noch ein paar Worte.
Wie verändert das ein Coach?
Ja.
Ja, also ich glaube, ich muss nochmal vielleicht auch einen Take, weil ich habe ja Martin gerade auch zugehört und war fertig am Nicken. Ich glaube, deswegen sitze ich hier auch mit drin, weil wir beide sehr kritisch auch immer in einem Gespräch sind, was solche Sachen angeht. Ich glaube, ein Riesenvorteil, oder was ich hier mitnehme, ist, dass unter den Teilnehmern erstmal ein dauerhafter Austausch besteht. Und das ist etwas, was ich mir daheim eigentlich auch immer so wünschen würde. Also es ist so, Lager, ich meine, wir sind hier keine Konkurrenz jetzt für die Coaches hier in South Dakota, ne? Aber trotzdem trotzdem ist es beeindruckend, wie willig die sind, ihr Wissen mit uns zu teilen. Und das ist jetzt nicht nur in einem Gespräch, sondern auch, was Manuals angeht, was ganz grundsätzliche Drillbooks oder sonstiges angeht. Und das fehlt mir manchmal so ein bisschen daheim. Ich würde mir wünschen, dass da mehr Austausch stattfindet und eben nicht nur irgendwo, wir haben gestern erst darüber geredet, über die Sinnhaftigkeit von Conventions, ganz im Allgemeinen, was immer toll ist, aber dann sitzen da irgendwie 200, 300 Leute in einem Raum und hören einem D1-College-Coach zu und gehen da natürlich auch mit ganz vielen Ideen nach Hause. Aber ich glaube, für die Entwicklung einer deutschen American-Football-Kultur wäre es viel sinnvoller, wenn man sich mal in einem kleineren Rahmen, vielleicht auch position-wise, einfach mal zusammentut und mal gemeinsam brainstormt. Also das ist das, was mir hier gerade eigentlich neben dem Input von den amerikanischen Coaches am meisten gefällt, ist, dass ich mich mit ganz unterschiedlichen Leuten auf einmal über Football unterhalte und man so tatsächlich dann auch zu Lösungsansätzen kommt. Und du hast ja auch vorhin die Frage an Martin gerichtet, wie kriegen wir den Transfer nach Deutschland hin? Das kriegt der Martin alleine nicht beantwortet und das kriege ich alleine nicht beantwortet. Aber die Leute, die das jetzt hier mitbekommen und wenn die das mit nach Hause nehmen und es weiter diskutiert wird und wirklich kritisch auch diskutiert wird, und das fehlt mir eh grundsätzlich, eine kritische Betrachtung der gesamten Geschichte, dann kriegen wir diesen Transfer sicher hin. Aber halt eben nur gemeinsam. Und das ist immer so ein Protektionismus irgendwie in Deutschland, wenn es um solche Sachen geht. Ja, nee, da brauche ich keinen Austausch, da brauche ich keinen Input, ich möchte auch nichts preisgeben. Und das fehlt komplett. Und ich glaube, da müssen wir so ein bisschen eine Kultur schaffen, um gemeinsam Lösungsansätze zu finden. Und auch um uns gegenseitig besser zu machen. Weil die Sache ist ja auch die, dass wir die Lösung für, oder dass wir das besser, dass wir es nicht in Herrenteams besser hinkriegen, irgendwo in der vierten, dritten Liga, sondern dass wir es besser hinkriegen, wenn wir das in der U16 ansetzen, wenn wir das in der U19 ansetzen oder wenn wir das auch schon in der U13 oder U11 ansetzen. Also da müssen ja die guten Coaches eigentlich hin und da müssen die, da muss das Knowledge rein und da muss auch eine Kultur gesetzt werden, damit sich das auch dann später in den Herrenbereich hinein entwickelt. Andersrum wirst du es hinkriegen. Und da bin ich, ich komme aus dem Jugendfootball, ich habe die letzten 12 Jahre bei den Munich Cowboys Jugendfootball gemacht. Mhm. Das ist meine Herzensangelegenheit. Und da fehlt mir einfach, ich kann es bloß für Bayern sprechen, vielleicht trifft es auch für ganz Deutschland oder für ganz Europa zu, aber da fehlt mir der Fokus drauf. Wir müssen den Fokus auf den Jugendfootball setzen, um da einfach langfristig die Ziele zu erreichen und nicht immer so dieses kurzfristige, wir holen uns 3 Imports und dann gucken wir, dass wir irgendwie hinkommen, sondern nee, wir müssen die besten Coaches und auch das Geld meiner Meinung nach in die Jugend stecken, um da etwas langfristig zu entwickeln und dann passiert das automatisch.
Und so von der Kultur her an sich, die du auch im Jugendfootball gerne etablieren möchtest, in welche Richtung kann die noch gehen? Hast du da noch ein paar Details, wie du das vorstellen könntest?
Ja, wir haben gerade eben, bevor wir jetzt mit dir uns eingeloggt haben, so ein bisschen über Potenziale geredet. Ich bin aktuell in Rosenheim. Das hat ein Einzugsgebiet von, ich glaube, Rosenheim hat um die 60.000 Einwohner und ein Einzugsgebiet von, ich würde mal sagen, über 100.000, 150.000 Menschen, die da so im Landkreis wohnen, sage ich jetzt mal. Und ich bin am letzten Freitag, ich mache in Rosenheim unter anderem auch die U9, weil da mein Großer mitspielt. Und ich bin am Freitag auf den Platz gelaufen und hatte da meine 8 Kids. Und auf dem Nebenplatz, auf dem Hockeyplatz, waren 30, 40 Kinder, auch eine U9 mit 4 Trainern. Und das sind die, ja, ich höre Lutz und der Martin lachen schon. Und das Erste, was ich mir halt denke, ist, wie schaffen die das? Also nicht so dieses, ja, mal ist halt so, das ist halt der etablierte Sport, weil das ist das, was wir immer irgendwo hören oder das ist auch das, was ich immer höre, wenn ich in Gespräch dann über sowas mit jemandem reingehe. Da heißt halt immer, ja, okay, ist halt groß in Rosenheim. Ja, okay, ist mir wurscht. Wie schaffen wir es, dass Football groß in Rosenheim ist? Und ich glaube, Potenzial ist ja da. Also warum sollte jetzt ein Kind sich lieber für Hockey entscheiden als für Flag Football? Also gibt's für mich keinen Grund. Und Hockey ist deswegen auch ein guter Vergleichswert. Ich habe mich da vor 2 Jahren mal intensiv mit beschäftigt. Der Bayerische Feldhockeyverband hat circa gleich viele Mitglieder wie der Bayerische American Football Verband. Mhm. Aber die Mitgliederstruktur ist eine komplett andere. Also wir haben einen riesigen Bauch im Bereich der Herren, also der 18- bis 26-Jährigen. Und ein bisschen weniger dann im Bereich, oder was heißt bisschen, aber die zweitgrößte Gruppe ist dann die 16- bis 18-Jährigen. Und die drittgrößte Gruppe ist aber dann die 40- bis 80-Jährigen. Also irgendwelche ehemaligen oder irgendwelchen Funktionären und sonstiges. Und ich glaube, im Bereich von 5 bis, ich weiß nicht, wie das aufgeteilt ist gerade, aber sagen wir mal von 5 bis 12 Jahren oder sowas, da haben wir den kleinsten, also im American Football haben wir da die kleinsten Mitgliederzahlen. Und im Bereich Hockey haben wir da Mitgliederzahlen von 5% oder ähnliches. Also die haben doppelt bis dreifach so viele Mitglieder in diesen Bereichen. Und da habe ich mich da mal vor 2 Jahren damit beschäftigt, warum ist das so, was machen die? Und Hockeyvereine, ich weiß nicht, warum das so ist, hängen oft an Tennisvereinen mit dran. Und die beginnen schon mit Ballkindergärten. Da fängt man dann tatsächlich schon an, Kinder, auch gerade in einem Mehrspartenverein oder sowas, über einen Ballkindergarten an Ballsportarten heranzuführen. Und ich glaube zum Beispiel auch die Fussy Razorbacks haben das angefangen vor 1-2 Jahren. Und da wird mal Fußball getreten, da wird mal ein Volleyball geschmissen, da wird mal ein Tennisball geschlagen, aber da wird halt auch mal ein Football geschmissen. Das heißt, über solche kleinen Links schafft man es dann tatsächlich, diese Sportart irgendwo in kleine Kinderhände zu geben und es auf einmal als eine Option zu präsentieren. Ja?
Ich glaube, Bernhard, das sind diese Kids, die Kindersportschulen, die der Bayerische Landessportverband ganz hoch hält. Die sind super, die sind sehr gut. Ich weiß nicht, in der letzten Zeit hat man nicht mehr ganz so viel davon gehört, aber diese Kindersportschulen, KISS genannt, hat der Bayerische Landessportverband eingeführt und jeder Verein kann sich daran beteiligen und könnte da mitmachen. Da gibt es auch Anleitungen dazu, also da muss man das Rad nicht neu erfinden. Unser Problem, also wenn ich schon von Problemen rede,
ist geht's schon wieder los.
Es ist, aber die anderen haben ja ähnliche Herausforderungen. Es ist ja nicht so, dass der Hockeyverband, also gehe ich mal davon aus, dass die Manpower haben ohne Ende. Die sind natürlich etabliert, die sind groß, aber die geben ihr Geld dann eben nicht für Importspieler aus, sondern die geben es dafür aus, dass sie vielleicht sich einen Bufti besorgen, also jemanden, der das Bundesfreiwilligenjahr macht und dann eben ein Jahr lang diese Sportschulen leitet und im nächsten Jahr wieder einen. Und da fehlt unseren Vereinen das Geld. Da kann man natürlich diskutieren darüber, macht es Sinn, Importspieler zu haben? Sicherlich macht es Sinn, Importspieler zu haben in der dritten, vierten Liga.
Auf keinen Fall.
Ich sage jetzt nichts dazu. Liga in der Runde kommt auf keinen Fall. Ne? Aber überleg mal, du zahlst ja für so einen Spieler. Also wenn du das ordentlich machst, wenn du nicht einfach irgendwie auf irgendwelchen Wegen hier ist, aber wenn du das ordentlich machst, hat er eine Wohnung hier, ist der sozialversichert hier, ist der, also völlig egal, für eine Saison, 5-6 Monate, bist du 15.000 Euro weg. Also, glaube ich mal, ne? Die sind einfach weg. Wenn ich jetzt die Einkleidung mitnehme und wenn ich mal wirklich alles zusammenzähle, mal wirklich der kniffliche Controller der Betriebswirtschaft bin, sind da, ich reduziere es, 12.000 bis 15.000 Euro sind weg. Die sind gegangen. Und dafür kann ich aber 2 Leute einstellen, mindestens, die dann das ganze Jahr hinweg mich da begleiten, mir helfen. Also die Frage, wo geht die Reise hin? Ne? Was will man? Und oft haben wir halt Leute, die einfach sagen, Mensch, wir wollen jetzt so eine Meisterschaft haben und was fehlt uns zu der Meisterschaft? Ja, ein Importspieler. Dann brauchen wir einen Importspieler. Und dann spielt Importspieler A auf Importspieler B und gewinnt ein Spiel. Und die anderen sind die Statisten auf diesem Platz. Und da müssen wir halt weg. Wir müssen dahin kommen, dass die Leute Bock darauf haben, sich selber zu entwickeln, Bock darauf haben, Football besser zu verstehen und nicht nur auf dem Platz zu stehen und den anderen beiden zuzuschauen, wie sie die Bälle sich zuflüstern. Das ist jetzt zwar krass ausgedrückt, aber irgendwann platzt einmal auch mal der Kragen. Ne? Unser Podcast wird jetzt dann immer aggressiver. Nein, wirklich.
Es geht nur in Rant. Jede Folge wird hart bei Martin. Da geht's.
Geht ja nicht, nein, aber das sind Themen, die mich beschäftigen. Und wenn ich mich hier mit den Teilnehmern unterhalte, dann sind das Themen, die uns beschäftigen. Und die müssen dann auch den Verband beschäftigen. Die müssen dann auch mal weitergehen und sagen, stopp, Leute, jetzt haben wir mal die Schnauze voll davon, so kurz weitergehen. Wir müssen unsere Mitgliederzahlen mal analysieren, wir müssen mal eine Statistik aufbereiten. Und dann geht es hoffentlich in die richtige Richtung.
Okay, und dass man da dann auch, wie es Bernhard jetzt gesagt hat, dann im Jugendbereich dann bereits anfängt. Siehst du das auch so, Martin?
Natürlich, klar. Du willst ja anfangen. Also wenn wir koordinative motorisches Lernalter zwischen 8 und 12 Jahren, optimal, da müssen wir rein. Und da dürfen Jugendliche natürlich sich ausprobieren, da müssen sie sich ausprobieren. Aber danach spätestens musst du dich für eine Sportart entschieden haben. Und dann muss es wirklich losgehen. Wenn du hier siehst, wir waren beim Krafttraining, Lifting, morgens um 6.30 Uhr. Johannes, wenn du siehst, was die heben an Lasten, und ich habe ja so eine Bude zu Hause.
Eine Muckibude, ja.
Ja, genau, so eine Muckibude. im Vergleich vom Alter her auch, wir sind so weit weg von Leistungssport. Aber jeder glaubt, er hat's drauf und er ist es. Und nein, das ist er nicht. Da sind Welten zwischen, Welten. Und das fällt halt hier immer wieder auf, jedes Jahr. Fällt das auf. Da müssen wir hin.
Ja. Ich will es nur mal ergänzen. Also du hast bei dir im Fitnessstudio das wirklich so aufgebaut für gutes Krafttraining nach amerikanischem Vorbild auch, würde ich jetzt sagen. Also jetzt nicht nur so ein, da stehen ein paar Geräte drin, es sind ein paar Gewichte, sondern es ist ja so aufgebaut, damit man da auch gut trainieren kann.
Ja, natürlich kommen meine Einflüsse aus den USA damit rein, das ist ja ganz klar. Aber natürlich auch einfach sportwissenschaftliche Erkenntnisse, die gibt es in Deutschland genauso, nur sie werden halt immer mit Ausnahmen und mit, ja, das muss man nicht und da muss man drüber nachdenken und Krafttraining macht langsam und nein, es gibt da ganz klare Erkenntnisse und das versuchen wir ja da umzusetzen, jetzt da gerade mit dem Lutz und der German Football Academy, dass wir da eben mit Maßnahmen umsetzen wollen, dass junge Spieler frühzeitig an ein gutes und qualitativ wichtiges Training kommen.
Okay. Mit der Möglichkeit ans College, ja.
Genau.
Oder Highschool. Wir sehen es ja mit den Jungs, die die letzten 12 Monate mit uns regelmäßig gearbeitet haben bei unseren Camps, dass wir da diese Leistungsentwicklung sehen, dass die sich hier drüben auch nicht verstecken brauchen. Ja, also sie werden mit Sicherheit nicht die Top-Athleten hier drüben sein, aber sie sind definitiv mal competitive. Und wir sehen es, wir hatten ja Mitte September den ersten Doubleheader, wo wir 3 Jungs dabei hatten, die schon mit dabei waren, aber auch neue. Und da hast du ganz klar diese Unterschiede gesehen, wer da schon zum nächsten Level ist und wen wir jetzt da langsam heranführen müssen. Es war ganz für mich ganz spannend zu sehen, dass da einfach eine Progression ist bei den Jungs, die wir haben. Und mit den Neuen, dass da einfach noch viel Nachholbedarf ist und dass es der Weg ist, den wir gehen, der richtige Weg ist. Oder machen Sie das anders?
Das ist der einzige Weg, den ich übergehen kann. Das ist genau die richtige Mischung, die wir da haben. Und da geht es nur darum, dass die Leute wollen. Die müssen nur einfach bereit sein zu trainieren und dann kriegen wir die auch weiter und werden besser.
Und das sind ja auch die, die einfach wollen. Also wie gesagt, wenn ich jemanden zum Jagen tragen muss als Jäger, dann wird es schwierig. Und so ist es halt beim Football genauso. Und die Jungs, die jetzt hier drüben sind oder hier drüben waren dieses Jahr, die sind alle die Extrameile gegangen. Die haben Bock dazu gehabt. Weißt, da hast du niemanden dazu tragen müssen oder schieben müssen. Jetzt macht das mal eh. Die wollten von sich aus. Weil das ist natürlich dann immer einfach, wenn du eine intrinsische Motivation hast, wie das es extrinsisch ist, dass da irgendjemand von den Eltern sagt, jetzt mach mal. Wir wissen alle im jugendlichen Alter, wenn irgendjemand erwachsen ist und uns was sagt, da habe ich dann relativ schnell keine Lust mehr drauf. Ja. Wie gesagt, das war interessant. Ich bin ja schon ein paar Tage länger jetzt hier drüben gewesen. Ich habe mir am Donnerstag das Highschool-Training angeguckt in Oshkosh, wo der Noah ist. Das war interessant zu sehen, weil das war einfach dann auch mal ein bisschen einfacher auch zu verstehen, weil das halt an der Highschool auch keine Vollzeit-Coaches sind. Das sind entweder Lehrer, die einen Lehrauftrag nebenbei noch haben und dann am Nachmittag Football-Training machen. Oder halt auch nebenbei einen Job haben, um dann nachmittags an der Highschool mit zu coachen. Die Jungs haben 4-mal die Woche Training, also die trainieren Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 16 bis 18.30 Uhr und spielen dann am Freitag. Das Varsity-Team, das Junior-Varsity spielt montags abends. Also die sind da schon richtig drin. Die haben samstags haben sie off, sonntags ist dann auch wieder Videoanalyse. Das ist schon interessant zu sehen und das sind halt auch über 60 Jungs im Training, die da halt einfach Lust dazu haben, sich weiterzuentwickeln und da in die extra Meile zu gehen. Und halt natürlich auch, die haben jeden Tag ihren Lift. Also die haben im Stundenplan fest verankert 1 Stunde Lifting.
Ja.
Und das ist natürlich echt mega, wenn du kannst, um da die Grundlagen zu legen und dann halt am Abend noch spielen. Also wie gesagt, das hat Noah mir auch erzählt, das ist für ihn auch so die kleine Herausforderung. Dieses Tagespensum, er war natürlich von der Academy schon auch wohl, der Unicorns, da 5-mal die Woche Training zu haben, aber die Intensität hier ist schon eine ganz andere nochmal.
Auch hier beeindruckend, Johannes. Ne? Das hat auch, haben auch die meisten Trainer gesagt, die dabei sind. Wenn wir am Trainingsplatz sind, dann ist es ja nur Trainingsgeschwindigkeit, aber das ist beeindruckend. Wenn du da am Platz unten stehst und direkt siehst, wie schnell sich das bewegt und welche Intensität da auch herrscht, das ist wirklich beeindruckend.
Okay, ist halt auch ein anderes Level. War das an der Highschool dann ähnlich? Wie jetzt, also von der Geschwindigkeit her dann auch, wie du es jetzt hier wahrnimmst?
Nein, der Highschool ist nicht ganz so schnell. Also ganz.
Nee, also das war auch, ich war donnerstags im Training, das war nur Walkthrough, weil die am Freitag dann gespielt hatten. Und das war schon alles ein bisschen gemütlicher als hier. Also da sieht man schon nochmal den Unterschied. Wie ist halt in der Highschool hast du halt Jungs zwischen 15 und 17, vielleicht noch 18.
Ja.
Und ja, am College sind es halt alles dann 18 aufwärts, 18, 19, ja. 20. Und das merkt man schon, da die sind halt körperlich auch nochmal ein ganzes Stück weiter. Also wie gesagt, die ganzen Athleten hier, die, ja, weil wir es ja vor uns davon hatten, in Junior GFL brauchen sie gar nicht spielen. Und ELF, ich glaube auch, jedes ELF-Team würde sich da sehr, sehr schwer tun gegen den Speed, was da einfach kommt.
Okay, spannend, ja, spannend. Ja, also du hattest ja schon gesagt, der nächste Doubleheader ist am 20.10. bei dir im Fitnessstudio, Martin, oder? Von der German Football Academy?
Genau.
Ja, genau. Kann man sich noch anmelden oder ist schon alles ausgebucht?
Jetzt aus Amerika noch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie viele sich schon angemeldet haben. Ich gebe es ehrlich zu, bin klar.
Lutz? Weißt du auch nicht.
Aber ein, zwei Plätze müssten noch frei sein. Also wir hatten viele Anmeldungen für den ersten Termin und dann auch viele schon, die gefragt haben, ja, erster Termin geht bei mir, zweiter Termin. Ja. Also wer noch Lust hat, einfach uns kurz über die Social-Media-Kanäle kontaktieren, dann können wir da mit Sicherheit noch was machen.
Ja, ja, und weil du es vorhin auch so ein bisschen gemeint hast, ne, was das auch mit einem macht, wenn man sich da voll committet und da dran bleibt, auch als Jugendlicher. Also ich denke, dass dieses jetzt auch langfristig prägt, auch in anderen Lebensbereichen. Wenn du da sagst, hey, du brennst für was, du nimmst Eigenverantwortung für dein Handeln auch. Na, je mehr, dass du trainierst, je besser, dass du bist, desto bessere Ergebnisse kannst du damit auch abzielen. Klar gehört auch ein bisschen Glück dazu, damit man sich vielleicht nicht verletzt oder so. Aber ich denke schon, dass das eigentlich gut und auch wichtig ist, für Jugendliche zu sagen, hey, ich mache das, ich committe mich, ich habe Bock auf Football, ich komme dann zur German Football Academy, versuche auch an die Highschool zu kommen, dass das auch für einen späteren Lebensverlauf, auch wenn man es jetzt vielleicht nicht dann in die NFL mal schafft, trotzdem einen sehr stark prägt. Wie seht ihr das?
Bernhard, der Pädagoge, das beste, der beste Ansprechpartner.
Bernhard, hau also raus.
Ja, also um das abzurunden, ich war Jugendtrainer die letzten 12 Jahre und bin hauptberuflich eigentlich auch Lehrer. Mhm. Und wir haben auch mit Martin erst gestern drüber geredet, über diese pädagogische Dimension auch vom Sport. Also es hat jetzt erstmal in zweiter Linie, es ist ein American Football Podcast, wir sind alles American Football Coaches. Ich glaube, der Sport an sich hat da ein enormes Potenzial, einfach wenn es darum geht, Soft Skills zu entwickeln. Die ja auch in der heutigen Welt auch immer wichtiger werden. Also es geht ja gar nicht so sehr immer darum, irgendwie eine Qualifikation zu haben. Lutz und ich haben uns auch gestern erst drüber unterhalten, sondern dass diese Soft Skills einfach so wichtig sind. Und ich glaube, das vermittelt der Sport ganz generell erstmal. Und American Football im Speziellen, das ist so meine persönliche Erfahrung auch als Jugendtrainer über die letzten Jahre. Ich habe U15 gecoacht, ich habe U16 gecoacht, ich habe U19 gecoacht. Welche Rolle so ein Coach auch spielen kann und was auch die Dimension von Disziplin, und die ist ja im American Football inhärent und größer als in anderen Sportarten, so also generell, ne, also wenn es um Leistungssport geht, dann ist Disziplin immer wichtig, aber Disziplin ist so ein Punkt im Football, egal in welcher Klasse, egal in welcher Leistungsklasse ich das spiele, dann ist Disziplin ein Kernthema. Und das bringt Jugendlichen und ich glaube vor allem jungen Männern enorme Vorteile. Und ich habe das am eigenen Leib erfahren, dass wir am Anfang auch oft kritische Rückfragen hatten von Eltern, ob das denn alles so streng und alles so diszipliniert sein muss. Mhm. Und wir es dann zum Glück immer geschafft haben, auch den Eltern zu sagen, lasst uns mal machen und dann reden wir über das Ergebnis. Und die eigentlich mit dem Ergebnis immer zufrieden waren. Die Jungs haben sich immer verbessert. Aber das ist aber auch das ist ja auch nicht die Verantwortung die sich einem Coach bewusst sein muss. Also mir muss als Coach auch klar sein, dass ich eine pädagogische Verantwortung gegenüber Kindern und Jugendlichen habe. Das heißt, Sprache ist unglaublich wichtig. Ja, ist so? Sprache ist unglaublich wichtig. Ich kann es zum Beispiel auch nicht abhaben, wenn ich gerade im Jugendbereich immer noch die gleichen alten Schimpfwörter höre und die gleichen alten Attitüden, was weiß ich, du rennst wie ein Mädchen oder du tackelst Schwule, sonstiges, kann ich nicht brauchen, werde ich sofort aggressiv, weil wir sind 2024 und wir leben in einer offenen und freien Gesellschaft und das ist herrlich so, aber das ist auch genau die Sachen, die wir denen vermitteln müssen. Das hat auch nichts mit Disziplin und Härte zu tun, wenn ich andere Gruppen irgendwo schlecht mache. Das ist der komplett falsche Ansatz. Und wenn man das aber macht und wenn man sich dem bewusst ist und wenn man auch ich habe gestern mit einem anderen Coach auch drüber geredet, Elternabende zum Beispiel einrichtet und gerade im Jugendfootball die Eltern davon überzeugen kann, dass zwischen Trainer und Eltern eine Erziehungspartnerschaft existiert, dann ist es für das Kind ein Riesenpotenzial, was es ausschöpfen kann. Also auch so der klassische Punkt, wir haben gestern drüber geredet. Der Sohnemann, jung, pubertär, lass ihn 14, 15 sein, schlecht in der Schule oder baut irgendeine Scheiße. Eine Geschichte, die jeder von uns kennt und die jeder schon mal irgendwo erlebt hat. Was ist die erste Reaktion von den Eltern? Ja, du darfst nicht ins Training. Das ist dann immer so die Reaktion. Man nimmt ihm irgendwas weg, was ihm wichtig ist. Und das war etwas, was wir bei den Cowboys in der U19 und davor und der U16 immer gemacht haben, ist, Leute, schickt die ins Training. Deswegen waren die Elternabende so wichtig. Bitte schickt die ins Training, aber sagt uns, dass er Scheiße gebaut hat.
Okay.
Weil das ist ja auch, also, und da kann auch
was macht ihr da mit denen?
Reden. Einfach, also ich muss ihn ja nicht bestrafen. Aber
ich dachte, er darf noch ein paar Liegestützen machen oder noch mal ein paar Runden um Platz oder irgendwie sowas.
Nein, veraltet. Guck mal an, aber das waren im Jahrhundert. Im
Ja.
Nee, aber auch ein Takeaway gestern vom ersten Training, was wir uns hier angeschaut haben. Danach kommt der Headcoach Bob Nielsen aufs Feld. Und das Erste, was er sagt, Leute, ich habe mitbekommen, dass gestern einige von euch zu spät im Unterricht waren. So. Und das kommt nicht vor, so sind wir nicht, das ist nicht die Art von Mensch, die wir sein wollen. Seid accountable, egal ob das jetzt auf dem Footballfeld ist oder im Classroom. Und wenn das nochmal vorkommen sollte und ich das nochmal mitbekomme, dann gibt's Konsequenzen. Dann muss ich den keine Liegestützen machen lassen, sondern dann nehme ich ihm mal ein Spiel weg oder dann nehme ich ihm mal eine Trainingseinheit weg. Aber dann kommt es von mir als Coach und nicht von den Eltern. Und das ist ein ganz anderer Punkt, weil gerade in dieser Altersstruktur, wenn die rebellisch werden, und da wird jeder nicken, der das hier hört. Hören Sie auf Ihren Lehrer? Auf gar keinen Fall. Hören Sie auf Ihre Eltern? Minder. Hören Sie auf Ihren Coach? Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Und das ist doch ein wahnsinniges Potenzial, eine riesige Chance, die wir da pädagogisch haben. Und das ist aber allen gar nicht bewusst. Und ich glaube, man muss auf der einen Seite Jugendcoaches pädagogisch darauf ausbilden und vor allem darauf aufmerksam machen. Auf der anderen Seite aber als Coach auch wirklich diese Extrameile gehen und Elternabende organisieren und diese Erziehungspartnerschaft benennen und eingehen. Und dann hat es ein Riesenpotenzial und das ist, glaube ich, die eigentliche Stärke von American Football im Jugendbereich.
Martin, wie setzt du das jetzt mit den Bavarian Warriors um? Du bist der Head Coach der bayerischen Jugendauswahl.
Ja, da habe ich, zum Glück habe ich da wenig natürlich mit den Schulproblemen zu tun. Was wir umsetzen in diesem Jahr ist starke Konsequenz. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen anderes Thema. Aber es lag mir da am Herzen, dass wir eben sagen, fokussiert zu sein, accountable zu sein. Wir versuchen, den Kader so zusammenzustellen, dass wir Leute bei uns haben, auf die wir uns verlassen können, die verlässlich sind, die hinter dem Programm stehen, die an das glauben, was wir tun. Das sind schon so ein paar Sachen da. Hat es auch schon die ein oder andere Aktion gegeben, die vielleicht für den Spieler mal schmerzlich war, er aber sicherlich in seinem Leben dann daraus lernen wird und das auch mitnehmen wird. Also da geht es darum, dass wir halt immer Ausnahmen haben in Deutschland oder generell in der jetzigen Zeit. Immer wieder ist irgendeiner mit einer Ausnahme und wir sagen, es gibt keine Ausnahmen, wir machen keine Ausnahmen, sondern wir wollen gemeinsam und gezielt auf ein Ziel zusteuern.
Okay, ja. Ja, ich finde es alles, was du jetzt auch gesagt hast, Bernhard, echt wichtige Punkte. Ich meine, die Verantwortung anzunehmen, den Jugendlichen auch eine Richtung zu geben, gerade über sowas wie Sport dann auch, weil es ist ja es gibt ja doch auch so Statistiken, dass jetzt Jugendliche, die mit Smartphone aufwachsen, dass die ein anderes soziales Verhältnis irgendwie haben, vielleicht leicht auch in eine Depression verfallen, weil sie nicht so in die Kommunikation gehen mit anderen, weil sie mehr am Handy hängen und sich da irgendwelchen wilden Welten damit aufbauen. Und da ist ja Football ohne Handy, sage ich mal, ja, genau die richtige Richtung, die auch den Jugendlichen helfen kann, da weiterzukommen. Und ich finde es auch spannend, wie Bob Nils dann auch so sagt, hey, na, wenn ihr im Unterricht zu spät seid, das wollen wir nicht, ihr vertretet uns als Football-Team, da seid ihr pünktlich, dann seid ihr bitte da auch pünktlich, weil ich denke mir da auch immer, wenn ich jetzt irgendwie Profi sein möchte und ich verhalte mich 2 Stunden am Tag wie ein Profi und 8 Stunden sitze ich auf dem Sofa und fresse Chips und mache mir keine Gedanken, das macht ja auch was mit dir, wenn es dann drauf ankommt. Wie wenn ich mich 10 Stunden am Tag professionell verhalte und dann auch ja zum Beispiel pünktlich im Unterricht dann auch bin und mich dementsprechend verhalte. Und dann, wenn es drauf ankommt bei einem Spiel, dann werde ich das auch anders umsetzen, wie nach 20% von meiner Zeit verfalle ich in so Verhaltensmuster unterbewusst rein und kann dann nicht alles abrufen. Wie seht ihr das?
Ja, auf alle Fälle. Es ist auch spannend, hier zu sehen, wie das eben ineinander greift, dass eben die Lehrer es dann dem Cheftrainer sagen, dass der das mitkriegt, ne, dass das rüberkommt. Wir wissen es ja gar nicht. Also wir bei uns in unserem Sportsystem wissen wir ja gar nicht, was mit dem wirklich los ist. Wir haben ihn ja nur eine gewisse Zeit, aber sehr tief. Und wie der Bernhard sagt, der Trainer ist eine wichtige Bezugsperson in dem Alter. Ein ganz, ganz wichtiger Mensch für die Jugendlichen. Und da gilt es natürlich auch, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Denn da bildet man schon Menschen aus. Und wir haben das ja schon mal gesagt. Ne? Wenn man Coach übersetzt, Altenglisch ist es Kutscher. Und sonst ist es der Bus, also in England ist es ein Bus. Und was macht ein Bus? Ein Bus holt eben Menschen ab von einem Punkt A und bringt ihn zum Punkt B. Und in dieser Zeit sind wir gemeinsam. Also mir hat ein Coach gesagt, der Begriff Kutscher ist noch besser, weil er sitzt nebendran. Wie viele Restaurantkutsche ein, da sitzt er auch hinten. Aber also der Übertrag ist wichtig. Der Übertrag ist wichtig zu sagen, deswegen heißt es Coach. Trainer ist eine andere Geschichte. Trainer und Instructor und Coacher sind wirklich mehrere, das sind Worte mit unterschiedlichen Bedeutungen. Und da ist die Sprache schon mal wichtig zu verstehen, wer ist was. Und wir sind Coaches und das heißt, wir nehmen Menschen mit, wir bewegen sie. Und da haben wir auch eine gewisse Verantwortung.
Wir vermitteln halt ein Wertesystem, was in der heutigen Gesellschaft vielleicht relativ zu kurz kommt. Und wir bringen die Kinder auch dazu, lang an der Sache drin dran zu bleiben. Also wir haben halt so eine relativ schnelle Wegwerfgesellschaft, oh, es wird zu hart, ich gebe einfach auf. Und hier geben wir dem wirklich was fürs Leben mit, dass es nicht immer alles eitel Sonnenschein ist. Und wie gesagt, es gibt da mal Regentage, ich muss aber dranbleiben. Und wenn ich dranbleibe, bin ich erfolgreich am Ende des Tages. Das ist genau das, die Mentalität, die wir als Trainer den jungen Menschen vermitteln sollte. Um einfach da auch denen schon die Möglichkeit zu geben, dass sie einfach von der breiten Masse da draußen abheben und letztendlich am Ende des Tages erfolgreich sein können. In dem, was sie machen möchten. Und da können wir schon eine gute Richtung vorgeben. Und mit Disziplin kann ich schon viel erreichen und habe da einigen anderen was voraus, um erfolgreich sein zu können.
Ja, weil du es jetzt auch ansprichst mit Thema Erfolg. Ich habe das auch so bei Olympia bei ein paar so Sportlern, die dann auch beschreiben, wie viele Rückschläge, dass sie eigentlich im Leben hatten. Und da hätten halt viele vielleicht schon aufgegeben und die sind dann trotzdem dran geblieben und haben es dann geschafft, dass sie eine Medaille am Ende erreichen oder überhaupt bei Olympia dann dabei zu sein. Und ich denke, dass das schon, wie du es beschreibst, für uns in der Gesellschaft immer mehr verloren geht, dann zu sagen, okay, es ist jetzt passiert, aber ich mache trotzdem weiter, weil mir das wichtig ist und gebe nicht auf, weil man sieht immer nur die Leute, die es geschafft haben und denkt, ja, das war so leicht für die. Nee, das war es, glaube ich, für die wenigsten, dass das total leicht war.
Bestimmt, die meisten guten Athleten sagen ja, das meiste, was sie gelernt haben, war aus den Niederlagen. Die gehen weiter, die machen ja was mit dir. Aber wir, aber gleich der nächste Hammer, wir lassen ja ein gutes Mundspiel ab oder irgendwie ergebnisorientiertes Denken, zielorientiertes Denken. Alles ist Freude betont. Das Leben ist ja Freude betont. Das Leben ist zu leben und es ist ein Weg dorthin und es ist, da gibt's ganz viele tolle Momente, Aber es gibt da auch Momente, wo du dich durchbeißen musst. Und die vermitteln wir, glaube ich, in unserem Sport und generell im Sport wird es einfach Management Skills sehr gut vermittelt.
Bernhard, hast du noch Anmerkungen dazu?
Nee, ich war die ganze Zeit am Nicken tatsächlich. ich glaube, also vielleicht auch noch ein zweites Takeaway oder zu dem Thema auch ein Takeaway von hier. Die Verbindung, die so ein Sport, also egal wo du hinkommst, wir sitzen in der Mensa, überall South Dakota Logo, überall South Dakota Branding. Ich würde sagen, 50% der Studenten laufen in South Dakota Merch rum. Und das macht ja irgendwas auch mit einem. Und das ist ja in der Highschool auch nicht anders. Das heißt, du hast ja gleichzeitig auch zu dieser Institution Schule oder in unserem Fall jetzt hier College eine ganz andere Verbindung. Und das ist ja nicht nur der Sport oder auch nicht nur der Football und auch nicht nur der Sport, sondern hier gibt's ja genauso Stipendien auch für Musiker. Oder es gibt andere Universitäten, die haben irgendwelche vielleicht künstlerischen Stipendien oder auch, also akademische sowieso, ne? Das haben wir in Deutschland ja auch. Aber diese Vielzahl von Fördermöglichkeiten führt irgendwo dazu, dass sich die Leute einfach ganz anders identifizieren mit ihrer Bildungseinrichtung. Und ich glaube tatsächlich, also ich bin als Lehrer, ich sag mal akademisch jetzt nicht so überzeugt vom Schulsystem hier. Ich glaube, da sind wir besser. Aber von einer holistischen Förderung heraus gesehen, finde ich das hier schon super interessant, weil die Koppelung von Sport und Hobby an eine Schule, was wir in Deutschland ja einfach historisch gesehen gar nicht so haben, ne? Also bei uns ist halt der Verein auf der einen Seite und die Schule auf der anderen Seite. Aber was, das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe mit dem Elternbeispiel, die stehen in Konkurrenz zueinander. Hier aber verbinden die sich und bilden eine Einheit. Also wenn du im Sport gut bist, dann musst du auch in der Schule gut sein, ne? Sonst würden die ja gar nicht aufs Feld kommen. Wenn die ihren Durchschnitt nicht erreichen, dann fliegen die aus der Mannschaft, Punkt, fertig, aus. Ist ja eine spannende Sache. Das heißt, da regelt sich die Schule oder die Ausbildung selber. Und dann ist es eben nicht nur die Identifikation mit der Bildungseinrichtung, sondern dann ist es auch gleichzeitig etwas, was so eine Lösung, glaube ich, auch für Probleme, die wir in Deutschland auch erwarten werden. Also wenn man sich anschaut, ab 2026 haben wir eine einklagbares Recht auf Ganztagesbetreuung. Ab der Grundschule. Das kommt jetzt dann so in ein, zwei Jahren. Der Martin und ich uns auch schon drüber unterhalten. Wer macht das denn? Wer macht es denn, die Nachmittagsbetreuung, wenn auf einmal 100% aller Grundschüler ein Recht auf Nachmittagsbetreuung haben? Und ich glaube, da werden wir automatisch, oder ich hoffe es, dass wir da bildungspolitisch den Weg einschlagen werden, weil meiner Meinung nach muss der eingeschlagen werden, dass jetzt die Vereine viel mehr ins Boot geholt werden und viel mehr hier Verantwortung übernehmen dürfen und wir dadurch eventuell auch so eine gewisse Entwicklung von Hauptamtlichkeit haben. Weil wir sehen das ja auch im Breitensportverein, gut, in Deutschland mit dem Fußball eh, da haben wir hauptamtliche Trainer und Funktionäre. Das kennen wir im American Football so ja gar nicht, vor allem nicht im Jugendbereich. Ja. Und dann gibt es tatsächlich zwei Möglichkeiten. Entweder die Politik macht es meiner Meinung nach schlecht und macht es so kurzfristig und oberflächlich, dass die großen Vereine, die bereits hauptamtliche Trainer haben, jetzt diesen Markt komplett übernehmen werden. Dann werden wir aber sehen, dass die Diversität im Sport enorm schrumpfen wird, weil bloß noch die großen Vereine, die großen Sportarten sich das überhaupt leisten können oder das überhaupt mitgehen können. Oder die Politik macht's gut und fördert auf einer breiten Fläche diese Hauptamtlichkeit und schafft es dadurch tatsächlich ein breites Angebot an Sportarten in der Schule zu schaffen oder auch in der Grundschule schon zu schaffen und dadurch eben diese Diversität zu fördern. Und da liegt ein Riesenpotenzial drin. Und ich hoffe tatsächlich, dass diese einklagbare Pflicht so ein bisschen dazu führt, dass wir in dieser holistischen Ausbildung, nicht in der akademischen, aber in dieser ganzheitlichen Ausbildung, so ein bisschen amerikanisiert werden.
Okay, also dass mehr Sport in die Ganztagsschulen dann einfließt und dann auch jetzt als Beispiel ihr als Coaches da auch mit dann Sport anbieten könnt. Ja,
ja, nicht nur Sport, nochmal, nicht nur American Football, da bin ich jetzt vielleicht der schlechte Teilnehmer im Podcast. Ich rede da auch von Musik, ich rede da auch von Kunst, ich rede da von allen Möglichkeiten. Jemand, der irgendwo ein Talent hat, und das ist doch bei uns der Punkt. In einem deutschen Gymnasium, da muss ich in Mathe gut sein, da muss ich in Deutsch gut sein, da muss ich in Geschichte gut sein, da muss ich in allen Fächern gut sein.
Ja, wir gehen halt stark mit der Gießkanne über alles und wir haben wenig Förderung für Talente.
Aber hier ist einer, der muss halt in allem, der muss akademisch durchschnittlich sein, aber der ist halt verdammt gut im Football. Und dann gibt's jemand anderes, der ist verdammt gut im Trompete spielen. Der muss auch akademisch nur durchschnittlich sein, damit er sein Stipendium erhält. Das heißt, hier werden auf einmal Talente gefördert, die gar nicht so ganz, also da werden wirklich alle Talente irgendwo gefördert. Und ich glaube, das ist etwas, was man sich abschauen kann.
Ja, da könnt ihr jetzt eure ganzen Eindrücke, wenn ihr dann wieder zurückkommt, einfließen lassen, auch im Verband und so weiter und vielleicht sogar im deutschen Schulsystem. Also, ja.
Gut. Johannes, wie weit sind wir?
Ja, dann war jetzt heute mal, also ich muss dann auch weiter, also ich muss glaube auch weiter wieder, ne? Ist ja einiges los. Ich glaube, der Raum, in dem ihr drin seid, da ist auch ein, weil ich es gerade erzählt habe, im Hintergrund hängt auch South Dakota Coyotes Logo im Hintergrund. Also
wir haben die Recruiting Lounge gelagert und da draußen warten schon die ersten Recruits für die Gespräche.
Ah, okay, dann müssen wir da eh weitermachen und aufhören, ja. Ja, dann sprechen wir beim nächsten Mal wieder mehr über die aktuellen Themen, was jetzt auch im Football dann ansteht, ELF, GFL und auch NFL natürlich. Dann war das jetzt heute mal eine besondere Folge mit einem sehr spannenden Thema, also fand ich jetzt auch interessant. Ich bin jetzt nicht als Coach aktiv, aber ich finde das Thema trotzdem sehr, sehr spannend und hoffe, unsere Hörer können auch einiges mitnehmen. Wenn ihr jetzt noch dran bleibt, dann kommen noch ein Interview mit dem Balu und mit Stefan Heseling und Carsten Keller, die ich beim ELF-Finale in Gelsenkirchen auf Schalke da getroffen habe. Da sprechen wir ein bisschen über das Spiel noch. Bleibt da bitte gerne dran. Ansonsten vielen Dank euch dreien auch für das spannende Thema, für die gute Diskussionsrunde und hoffen mal, dass sich da auch was tut und was bewegt. Und dann, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wenn Martin wieder zurück ist, hoffe ich dann. Bis dahin.
Natürlich, ja.
Hoffst du, ja.
Klar, dass ich wieder zurück bin, ja.
Genau. Also, vielen Dank euch dreien dann nochmal. Grüße nochmal an alle in South Dakota und habt noch eine gute Zeit. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Ciao. Ciao, Johannes. Grüße zurück. Ciao.
Es ist soweit, das europäische Football-Finale steht an. Ich bin auf Schalke, stehe gerade vom Start und bin gerade angekommen. Anreise war ein bisschen wild, denn am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen sind keine Sonderzüge oder keine Sonderstraßenbahn gefahren. Und da war es noch ein bisschen Chaos. Ich musste ein bisschen weiterlaufen, konnte dann da in die Straßenbahn einsteigen und bin dann doch noch halbwegs zeitnah pünktlich angekommen. Es war eine halbe Stunde später als geplant, aber ich bin jetzt hier. Und ja, die Stimmung ist gut. Power Party geht ziemlich gut ab. Waren gerade die Cheerleader von Ryan Fire auf der Bühne, haben da ein bisschen Party gemacht. Und ja, jetzt laufe ich noch kurz zum Stadion und danach gehe ich mal Carsten Keller auch suchen. Ja. Jetzt steht bei mir Balu, ein Hörer erster Stunde unseres Podcasts, hat auch immer wieder spannende Artikel auf seinem Blog, nur meine Meinung. Ich finde es nicht nur, dass es nur eine Meinung ist, sondern du hast immer sehr gute Meinungen. Balu, servus, hi, schön, dass du auch hier bist.
Hallo zusammen, schön dabei sein zu dürfen.
Ja, wir stehen jetzt hier vorm Stadion auf Schalke, gleich geht das ELF-Finale los. Wie ist bei dir so die Stimmung, was erwartest du von dem Spiel heute?
Ja. Also erstmal freue ich mich darüber, dass das hier ein Riesenfest ist. Wenn man sich hier umguckt, ist es nochmal eine Nummer größer als Duisburg. Ja, es gibt einem das Gefühl, dass das auf professionelle Beine es schaffen kann. Ich sage nicht, es wirkt, aber es kann. Und fürs Spiel, ich erhoffe mir ein Spiel, was im letzten Drive entschieden wird, hoffentlich. Und dann ist mir auch fast egal, wer es wird.
Ja, ich meine, so geht's mir auch. Ich gehe heute neutral rein. Ich habe auch ein neutrales T-Shirt heute an. Und dann schauen wir einfach, dass die bessere Mannschaft gewinnt, ja.
Ich weiß nicht, ob mein Centurions-Cap da jetzt was hilft heute, aber ich glaube, die Centurions holen heute nicht den Titel.
Nee, wird wohl eher nichts, ja. Du hattest eine Dauerkarte für die Centurions. Wie war denn die Saison? Die haben auch in Aachen gespielt. Ja, holen Sie mal ab. Wie war das dann so?
Ja, die Centurions haben eine schwere Saison hinter sich, glaube ich, insgesamt mit vielem, was hinter den Kulissen los war. Und das Team, finde ich, hat sich dafür bravourös geschlagen. Mit Jack Ball dann, der da in der Saison übernommen hat, auch ein Trainer, der die Spieler, glaube ich, gut erreicht. Das hört man auch immer wieder rund ums Team, die sich sehr wünschen, auch, dass sie mit ihm weitermachen können. Da gibt's aber noch nichts Neues. Also ich finde, für die Grundvoraussetzungen, die in Köln jetzt gegeben waren, ist ein ausgeglichener Rekord ein Erfolg. Das ist in Ordnung. Und Aachen, schönes Stadion für Football, aber es braucht halt echt da Zuschauer. Wenn da 2000 Leute sich verlieren, dann kommt doch keine Atmosphäre auf. Dann lieber ein kleines Stadion irgendwo. wo vielleicht nur 7.000, 8.000 reingehen, ne? Und man aber dann so ein Gefühl von einem Stadionerlebnis auch hat. Das ist da leider ein bisschen verloren gegangen, außer als Rheinfeier da war, weil Rheinfeier direkt mal 6.000 mitgebracht hat.
Ja, das ist ja oft, dass so große Mannschaften wie Galaxy und Rheinfeier dann ihre Fans auch mitbringen. Was ist denn deine Meinung zur Saison allgemein dieses Jahr?
Oh, muss ich sagen, zweigeteilt. In der Spitze, glaube ich, hat die Liga sehr dazu gewonnen, sowohl an Qualität als auch an Spannung, weil ich habe über die ganze Saison nicht wie letztes Jahr das Gefühl gehabt, okay, am Ende wird sowieso Rheinfeier gewinnen, sondern es gab wirklich Teams, wo man sagt, die können die herausfordern. Aber die Schere ist halt auch zu den unteren Teams, glaube ich, da nochmal weiter auseinandergeklafft. Wenn man jetzt, weiß ich nicht, die Lions sich anguckt oder die Enthroners oder so, für die ist es halt wirklich hart unter diesen Bedingungen. Ja. Werden die, glaube ich, nie eine Chance haben, mal Galaxy, Fire oder die Vikings zu schlagen. Ich hoffe sehr, dass die Liga da nochmal ein paar Stellschrauben dreht und kleinere Teams nochmal mit einem zusätzlichen E-Sport oder was auch immer irgendwie unterstützt, dass da nochmal so ein bisschen... ja, dass ein Ausgleich reinkommt, weil das werden die Teams sonst nicht aufholen können, glaube ich.
Ja, das ist jetzt auch die Frage. Ein neues Team wurde verkündet gestern, Kopenhagen. Nordic Storms, oder? Wie heißen sie?
Ja, richtig, Nordic Storm. Freue ich mich riesig drauf. Es gibt eine Menge gute Footballer in Skandinavien. Wenn ähnlich, wie es jetzt zum Beispiel die Musketeers oder auch die Bravos geschafft haben, wenn es Nordic Storm schafft, die ganzen... weiß nicht, ich glaube, Dänen und Schweden dürfen sie als Homegrown verpflichten, wenn ich es richtig gelesen habe. Da die ganzen Talente ranzuholen, dann glaube ich, können die ein starkes Team stellen. Das Einzige, was man immer wieder hört, ist, dass die Zuschauerzahlen in Skandinavien halt noch sehr gering sind. Muss man mal gucken, wie viele Leute sie anziehen können da.
Ja, schau mal, du hast ja ein bisschen recherchiert. Irgendwo so 300, 400 Zuschauer waren so in Kopenhagen bei einer Mannschaft. Ja, schau mal, wie viel es dann wert.
Genau, das war, ich habe mal geguckt, Kopenhagen Towers ist das örtliche Team. Einer der Initiatoren von Nordic Storm ist auch der ehemalige Präsident der Towers. Wenn man da jetzt so die Zahlen sieht in der Liga überhaupt, in Dänemark, aber auch wenn man in Schweden oder Finnland guckt, dann fragt man sich schon so ein bisschen, wo sollen die Zuschauer herkommen? Aber andererseits hat man das auch vor München bei den Ravens gesagt, wenn man auf die Zuschauerzahlen der Cowboys geguckt hat. Und die Ravens haben es geschafft, Leute ins Stadion zu holen. Vielleicht gelingt es ja Storm dann auch.
Schauen wir mal, wie es kommen wird. Es wurde ja geschrieben, bis 2030 wollen sie ein Playoff-Contender sein. Also 5 Jahre geben sie sich Zeit. Also ich bin mal gespannt, nimmt man sich so viel Zeit? Also ich habe es damals bei Martin mitbekommen, auch in Stuttgart. Da waren wir ja dann schon auch, Martin wollte was aufbauen und dann doch wieder Sachen gestrichen und so auch. Bekommt so eine Mannschaft so eine Zeit? Man merkt es jetzt schon, es gibt so eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Also hat man die Zeit? Was denkst du?
Ich glaube, das hängt von den Ownern ab, ne? Ob die dazu stehen, auch wenn die ersten, sagen wir mal, 2 Jahre eher schwach werden von den Zuschauerzahlen, von den Ergebnissen her. Hast du dann eine Ownerschaft dahinter stehen, die es durchzieht? Oder knicken die dann irgendwann ein, weil sie sagen, boah, mit 200 Mann hier im Stadion und immer nur auf die Mütze kriegen, das bringt's nicht. Ich bin gespannt. Ich kann es nicht einschätzen, aber mein Eindruck ist, dass die neuen Franchises, die jetzt in den letzten Jahren und jetzt vielleicht auch dieses Jahr reingekommen sind, dass die schon besser informiert sind und wissen, worauf sie sich einlassen. Darauf hoffe ich so ein bisschen, dass das auch da der Fall ist und dass denen schon klar ist, dass die ersten Jahre vielleicht schwer werden und sich darauf committed haben dann. Das wäre cool, aber das wird man erst sehen. Mal schauen.
Solange die Investoren mitmachen, ja. Gut, hast du noch abschließende Worte oder hast du noch eine Frage an Martin? Dann kann ich die mal im Podcast stellen die nächsten Wochen.
Naja, wir sind ja jetzt noch vor dem Spiel, aber vielleicht kann mir dann in dem nächsten Podcast der Martin erklären, warum das Team, das gewonnen hat, gewonnen hat.
Okay, das werden wir auf jeden Fall machen. Hast du noch letzte Worte für unsere Hörer?
Ja, mach's gut. Hört den Podcast, ist super informativ und es ist immer toll, eine Meinung von jemandem zu hören, der so weit oben gecoacht hat, der Nationalcoach war und so. Insofern, wann immer ich Zeit habe, höre ich es mir an und nehme immer was mit. Und ich glaube, das wird jedem, der sich für Football interessiert, so gehen.
So geht es mir auch, seitdem ich den Podcast mittlerweile mache. Vielen Dank. Schaut euch mal auch den Blog von Balu an, nurmeinemeinung.de. Ich verlinke es auch nochmal in den Shownotes.
Nur meine Meinung net.
.net, okay.
Nee, konnte ich mir nicht leisten.
Nächstes Jahr dann, wenn Investoren da sind.
Ja.
Also dann, schönes Spiel und danke dir.
Jetzt Stefan Heseling bei mir, ELF Infogruppe, Instagram und Football mit dabei, Webshow und. Ich war schon mal bei dir zu Gast auch, jetzt bist du mal bei uns mit dem Podcast. Stefan, wie geht's dir so und wie war bisher das Spiel so für dich?
Mir geht's hervorragend. Ganz tolle Location. Also, dass auf Schalke ein Footballspiel so eine Aura haben kann, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ganz tolles Stadion, auch für so ein Footballspiel. Es ist ein bisschen klar bisher, was so das Ergebnis angeht. Hätte ich mir doch noch ein bisschen anders erhofft, aber Rhein-Fire zeigt seine Stärken heute.
Ja, genau, wir sind gerade Ende drittes Quarter. Rhein-Fire klar vorne. Stimmung ist gut, auch vor dem Stadion schon. Wie hast du das alles so wahrgenommen? Und jetzt gerade nochmal lief Sweet Caroline mit einem Saxophonisten noch, bisschen Stimmung angeheizt, hat ein bisschen so NFL-Vibe auch bei den German Games. Wie ist die Stimmung für dich?
Stimmung auch da eigentlich sehr gut, könnte noch ein bisschen besser sein, was jetzt im Stadion angeht, da kann die Liga, glaube ich, jedes Jahr noch wieder ein bisschen von den Franchises lernen, die es ein bisschen mehr drauf anlegen, auch Stimmungsmusik zu spielen, da bin ich ein sehr Freund von, aber draußen die Powerparty, die vorher war, die war schon sehr hohes Niveau für mich. Also es war letztes Jahr schon toll, hatte eine ganz tolle Atmosphäre unter den so ein bisschen parkähnlich Tailgating, war da geil, aber hier war wirklich schon eine Großveranstaltung vor der Großveranstaltung und das haben auch die Fans mir halt eben so berichtet, die fanden das alle auch sehr toll.
Was war jetzt noch anders? Ich war letztes Jahr nicht. Was war da noch anders im Vergleich zu diesem Jahr dann jetzt?
Also letztes Jahr war es, wie gesagt, so ein bisschen parkähnlich, dadurch in Duisburg halt eben eine Fläche aufgemacht wurde mit großen Bäumen und ähnlichem. Also es hatte wirklich so ein bisschen Tailgating-Geschichte. Jetzt war das halt eine große Veranstaltungsfläche, mehr oder weniger ein Parkplatz. Ne? Und aber der war halt nachher wirklich knalle gefüllt. Es war tolles Wetter. Hätte man da vorne jetzt irgendwo entweder in so einem Ballermann-Stadion oder irgendeinen Sänger oder eine Band hingestellt, dann wäre das auch ein großes Stadtfest gewesen. Mit toller Stimmung, vielen Ständen, viel Merch und etc. Also es war schon, wie gesagt, nochmal einfach von der Fläche was größer und auch ein bisschen mehr durch die NFL-Stände bzw. Maskottchen noch ein bisschen mehr Flair, noch ein bisschen anders. Übrigens das, was ich mir wünsche, wir haben jetzt so viele Maskottchen in der Liga, warum sind die an so einem Tag nicht alle da? Also das...
Das stimmt, da muss ich sagen, letztes Jahr GFL Bowl waren die ganzen Maskottchen oder viele da zumindest. Also ja, das stimmt, da könnte noch was gehen, ja.
Ganz genau. Also es ist ja nur das Flair, ne, am Ende, aber es kostet nicht viel und ich glaube, das ist schon auch um die Fans, die dann eigentlich nicht in dem Spiel teilnehmen, aber halt trotzdem hier hinfahren, um dabei zu sein, holen die noch so ein bisschen mit ab, mein eigenes Maskottchen ist hier oder wenn es nur um Fotoschießen ist für die Kinder oder ähnliches, finde ich immer persönlich sehr schön und kostet nicht so viel.
Das stimmt, ja. Was sagst du zum Spiel an sich bisher? Viele gelbe Flaggen sind schon geflogen. Vikings gut gestartet und dann doch Rhein-Fire jetzt sehr dominant.
Ja, sehr dominant. Ein bisschen dominanter, wie ich gedacht und erhofft habe. Eigentlich hatte ich schon ein relativ offenes Spiel erwartet und erhofft. Das ist jetzt eigentlich fast das Gegenteil. Also es ist eigentlich kurz vor der Halbzeit fast entschieden. Wien zu viele dumme Strafen, muss man jetzt so sagen. Fumble, beziehungsweise vor allem dann auch noch ein, zwei abgefangene Bälle an ungünstigen Stellen. Dann die interessante Geschichte in der Endzone mit dem Block, der dann mit dem Holding, was dann dadurch automatisch ein Safety wurde. Ja, das hätte dann eigentlich ein Pick für die Vikings sein sollen. Sicherlich gibt das nachher noch Diskussionen. Trotzdem, egal was da ist, die genau das, was sie meinten, was sie beherrschen können, bei Rhein-Fire mit dem Laufspiel über Tonga und so. Das können sie, beherrschen sie nicht und das Passspiel auch nicht.
Du bist ja auch mit Malte Scholz im Referee in Kontakt. Ich denke, ihr werdet das irgendwann mal noch besprechen in der Webshow, oder?
Ja, ich denke schon. Also ich werde sicherlich versuchen, dann nochmal in der Offseason ihn nochmal vors Mikro zu bekommen. Es ist natürlich jetzt wieder eine Flagge da mit dieser Holding-Geschichte zum Safety. Das sieht man halt eben doch eher selten und wie wird das dann wieder richtig ausgelegt, was ist jetzt genau, was steht da, damit am Ende auch die Fans wissen, das war jetzt nicht wieder irgendwie für Rhein-Fire oder für wen auch immer gepfiffen, das finde ich immer das Schlimmste dann an der Sache.
Ja, wie hat sich die Liga an sich so entwickelt, deiner Meinung nach, jetzt diese Saison im Vergleich zu den Saisons vorher und wo geht's auch hin, deiner Meinung nach?
Also es ist eine ganz schwere Frage und eine Frage, die wir uns bei Football und auch in der Infogruppe immer wieder in auf verschiedenen Ebenen stellen. Ich glaube, dass es nach außen hin für den ganz normalen Fan nochmal eine Nummer größer geworden ist, mit vielen Schwierigkeiten, die dieses Jahr definitiv da waren. Ich glaube, zum 1000. Mal muss man sagen, gegen Olympia und EM im eigenen Land, das ist einfach schwierig, da TV-Zuschauer zu generieren. Das ist, ja, egal welche Sportart, die kriegen es alle nicht hin. Deswegen hoffe ich da sehr, dass, wo nächstes Jahr dann sowas nicht stattfindet, dass sich das wieder in die andere Richtung entwickelt. Aber die Zuschauerzahlen lassen mich ein bisschen hoffen. Nicht bei allen Teams, aber man hat halt eben auch gesehen, dass auch außerhalb Deutschlands möglich ist, Stadien besser zu füllen. Ob jetzt bei Wien, wo es wirklich besser wurde, bei den Panthers in Polen ist es besser geworden. Also da habe ich schon Hoffnung, dass es da in der Richtung besser wird und noch mehr wird, wie gesagt, wenn dann nicht noch andere Sommerveranstaltungen sind.
Ja, jetzt hat er die Liga auch mit verkündet, oder es wurde ja veröffentlicht, dass sich jetzt 11 Franchises zusammengeschlossen haben, um gemeinsam mit der Liga in Verhandlungen oder was auch immer passiert, da in Kontakt treten wird. Ja, was sagst du zu dem ganzen Thema und was verwundert dich vielleicht auch? Welche Mannschaft fehlt dir da noch drinnen?
Ja, auch das ist natürlich wieder so ein bisschen was von außen auf etwas geguckt und wenn man dann vielleicht doch mal wieder von jemandem irgendwo eine Stimme hört, was noch dahinter steckt. Der Grundgedanke ist ja einfach nur, die Stimmen der einzelnen Franchises zu bündeln, um stärker auftreten zu können. Ja, man muss schon sagen, gegen die Liga, weil es geht da ja dann immer auch um Geld. Es geht um vielleicht auch irgendwelche Verbesserungen im ganzen System, im Ligabetrieb, in den Vorbereitungen oder. Und natürlich auch in der Erweiterung. Also wir sehen ja jetzt wieder nur ein, in Anführungsstrichen, Team, was auch definitiv sinnvoll ist, nicht mehr wie ein oder zwei dazu zu holen, weil der eigentliche Plan war ja, nächstes Jahr 24 Mannschaften zu haben. Ja. Das ist auch, glaube ich, auf Druck der Mannschaften einfach nicht gekommen, weil da wären definitiv dann Mannschaften bei gewesen, die entweder nicht lange dabei sind oder halt einfach gar keine Schnitte haben. Und da ist es sicherlich wichtig, jetzt die Teams, ich sag jetzt mal wie die Entroners oder, also da kann man einige nennen, einfach so zu stabilisieren, dass sie auch spielerisch auf dem Feld erstmal mithalten können. Und vor allem so Sachen wie Barcelona, das darf definitiv nicht sich wiederholen. Genauso wie Leipzig sich das nicht wiederholen darf. Ja. Aber learning by doing. Man muss ganz klar sagen, es hat noch niemand eine Liga gegründet. Also doch, eine Liga schon, aber keine Football-Liga auf der Ebene. Und wenn man bedenkt, wo nach 4 Jahren man jetzt steht, man ist auf Schalke, plant für nächstes Jahr sein Endspiel in Stuttgart. Also das ist auf jeden Fall schon eine Steigerung da. Ich hoffe dann nochmal mit mehr Ausgeglichenheit in der Liga.
Ja, das ist immer so ein Thema, das bespreche ich auch mit Martin auch immer wieder im Podcast, ne? Wo geht's dahin? Bleibt so diese Zweiklassengesellschaft auch so ein bisschen okay? Martin hat von Anfang an so ein bisschen gesagt, hey, die Liga wächst so schnell, es ist ja gut, wenn dann die Teams, die Franchises sagen, hey, lass den Wachstum langsamer gestalten, es kommt eine neue Mannschaft mit dazu, mit Kopenhagen. Ja, also ich bin auch gespannt, wo sich das Ganze hinentwickeln wird und ihr deckt ja auch ein bisschen GFL mit ab. Was war da so deine Saison, dein Feedback zur GFL-Saison dieses Jahr?
Also ja, Football deckt die GFL mit ab. Ich bin da jetzt selber nicht ganz extrem involviert, weil ich, wenn ich denn die Möglichkeit habe, dann tatsächlich irgendwo bei einem Elfspiel dann vor Ort bin oder mir das halt eben dann auch anschauen muss am Bildschirm. Aber im Ganzen muss man halt sagen, passiert das Gleiche wie letztes Jahr. Alle bemühen sich, es sind mehrere Teams, die sehr, sehr gut mitspielen. Dresden, die Unicorns weiterhin natürlich und Hildesheim jetzt auch, die ja gerade die Unicorns geschlagen haben. Aber am Ende, Geld ist Macht. Vor allem in der GFL, das war schon immer so. Ich verfolge das seit, ich weiß nicht, 20 Jahren. Und irgendein Team ist immer da, was einen guten Sponsor dabei hat. Und Potsdam hat diesen Sponsor, hat dadurch die Spieler und macht alle platt. Können wir auch tatsächlich, wenn ich mal raushängen darf, wir können... Ich glaube, behaupten, wir können schon mal den GFL-Bowl-Sieger gratulieren dieses Jahr.
Ja, das sieht alles so nach außen. Es sind nicht noch krasse Verletzungen kommen jetzt, dass da noch was Größeres dazwischen kommt dann, ja. Ja, ihr werdet in der Offseason auch einiges an Content liefern, also parallel zur NFL-Saison. Was wird alles passieren?
Ja, also wir werden auf jeden Fall weitermachen. Die Webshow, die wird jetzt nach dem Finale nochmal einmal das Finale so ein bisschen resümieren. Und dann werden wir wieder unseren Off-Season-Talk jeden Mittwoch auf jeden Fall live haben. Wir werden ein, zwei Live-Sendungen zusätzlich haben, wie es jetzt auch im Prinzip während der Saison war, die sich so ein bisschen ja verbreitern. Also die Themen, nicht die NFL, aber alles andere, was in vielleicht auch Europa Football, aber zumindest der deutschsprachige Football so hergibt, auch mal ein bisschen unterklassig, hört sich immer so schlecht an, aber die regionalen, richtigen regionalen Teams, weil da gibt's doch diverse Geschichten, die man dieses Jahr erzählen kann. Und das Thema Flag Football wollen wir auch nochmal eben aufgreifen, weil auch das wird explosionsartig mehr, zumindest in NRW. Und genau das wollen wir dann. Wir wollen so unseren Horizont selber erweitern, um zu gucken, wo, was passiert denn gerade in Deutschland und in Europa mit dem Football und mit Flag Football.
Jo, dann schauen wir mal, wo sich's denn entwickelt. Vielen Dank dir, Stefan. Und dann euch alles Gute auch weiterhin an Football. Ich sage in Hendrik auch schöne Grüße. Und ja, vielleicht hast du noch abschließende Worte oder noch irgendeine Frage an Martin, dann kann ich die mal im Podcast noch stellen.
Ja, also erstmal müsste ich Martin sagen, okay, hast du mal Lust, bei mir in der Sendung vorbeizukommen?
Um mal ein Zeitthema bei Martin.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber schon mal schöne Grüße erstmal. Ich durfte ihn in Stuttgart in der ersten Saison mal ganz kurz das Händchen schütteln. Da hat er wahrscheinlich gedacht, na, was ist das denn für einer, der da gerade so rumrennt in unserem Stadion? Eine Frage, puh, das ist schwer. Also ich würde jetzt mal vielleicht fragen wollen, wie er das sieht, dass die GFL, wo ja gerne immer seit Start der ELF über die ELF geschimpft wird, über bestimmte Dinge, ja, also es gibt ja auch genügend Punkte, die berechtigt kritisiert werden, aber die GFL hat ja jetzt einen Neuanfang gemacht und macht aber trotzdem vieles nicht besser. Einzelne Teams wieder, ja, also Dresden mit einem ganz tollen Stadion oder auch Hildesheim, Potsdam und, da sind genügend, aber auch nicht alle. Und die werden einfach nicht alle mitgenommen. Ob er da irgendwie eine Möglichkeit sieht, dass auch da die ganze Sache auf ein Level versucht wird zu ziehen und nicht einfach Teams aufsteigen, die dann sowieso nur aufs Maul bekommen.
Ja, wir haben in unserer letzten Folge auch schon mal ein bisschen das Thema thematisiert, aber ich werde die Frage ja Martin weitergeben. Vielen Dank dir und alles Gute weiterhin.
Danke und viel Spaß noch.
Jetzt, Carsten Keller, jetzt habe ich dich noch einfangen können. Ja, was sagst du zum Spiel? Jetzt ist es vorbei. Vikings 13 Punkte, Ryan Fire über 50 jetzt schon. Ja, was sagst du zum Spiel?
Ja, MVP Malte Schulz, also der hat mehr Airtime im ersten Viertel gehabt, wie alle Spieler gefühlt. Ja. Der Head of Officiating, ich weiß auch gar nicht, ob es nicht sogar sein drittes oder viertes Finale ist, aber ja, kam andauernd mit Flaggen und einer Regel, die sonst nie gepfiffen wird, die, glaube ich, auch das Spiel so ein bisschen gekippt hat bei der Interception in der Endzone, wo man dann den Safety letztendlich gegeben hat, statt 14-13 vermutlich stand es halt an 16-6 und ab da ging es ja nur noch bergab für die Wiener. Also da war wenig Leben drin, so ein bisschen wie bei der Stimmung, finde ich.
Wie hast du die Stimmung so wahrgenommen hier?
Ja, dafür, dass so viele Ryan Fire Fans waren und vor allem auch Ryan Fire haushoch gewundert, fand ich schon eher Event-Publikumsmäßig. Also der Stadionsprecher war zumindest sehr, sehr laut. Also der hat mir regelmäßiges Rommelfell rausgeblasen, aber ansonsten kam da, finde ich, ein bisschen wenig für den Spielverlauf.
Ich meine, es war jetzt auf Schalke, das Dach geschlossen, es wirkt mehr wie eine Halle, so eventmäßig und ja, der Stadionsprecher war laut, ja.
Wobei, wenn hier zu ist, ist ja normal viel lauter, wie wenn offen ist. Also ich war jetzt schon zweimal hier zum World Bowl vor 20 Jahren, was mich echt ziemlich alt macht, finde ich. Und dann nochmal beim Spiel, als Schalke hier gegen Bayern gespielt hat, vor aber auch schon über 10 Jahren, da war es also regelmäßig deutlich lauter wie heute, außer der Stadionsprecher.
Ja, aber kommen wir nochmal zum Spiel zurück. Du hast so gemeint gehabt, wir saßen in einer Reihe und nach dem ersten Quarter hast du noch nie so ein langes erstes Quarter, glaube über 50 Minuten oder so.
Oder ziemlich genau eine Stunde war es. Normalerweise so 35 Minuten, aber es war gefühlt kein einziger Snap ohne eine Flagge. Dann ein paar Mal Video-Review und was ich tatsächlich noch nie gesehen habe, gefühlt eine Video-Review, dann der nächste Spielzug flog eine Flagge und dann hat man aber nochmal das Video vom Spielzug davor angeschaut und den Ball dann doch bei der Interception zurückgelegt an den Punkt, wo letztendlich er dann down by Contact war mit der Interception. Da hat Noah Touré nicht so gut ausgeschaut, der Vikings-Receiver, der stand ein bisschen daneben, aber anscheinend hat er dann doch berührt. Aber dass man noch einen neuen Spielzug startet und dann nochmal zurück zum anderen geht, war mir jetzt auch ziemlich neu.
Was sagst du allgemein zu den ganzen Turnover, dieses Spiel? Also meistens gegen die Vikings dann, dass die da den Ball verloren haben.
Ja, das waren halt gleich zwei Fumbles vom Running Back Parja Lönen und ja, das hat es natürlich auch ein wenig gekippt. Am Anfang sah es ja so ein bisschen aus, als ob es ein offener Schlagabtausch wird, aber die zwei frühen Fumbles von ihrem Running Back, die haben die Wiener dann doch weit ins Hintertreffen kommen lassen und ja, war noch eine Interception, glaube ich, also mittlerweile ging es dann doch eindeutig in eine Richtung, ja.
Ich war so vor dem Spiel, ich konnte die Vikings überhaupt nicht einschätzen, wie stark das ist, weil die Saison halt nicht so die stärksten Gegner hatten. Ich dachte mir, die haben es vielleicht ein bisschen geschont und können jetzt hier Vollgas geben, aber man hat schon gemerkt, dass Ryan Fire da in Summe mehr Druck aufbaut. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, ich habe ja gesagt, das vorweggenommene Finale war jetzt vor zwei Wochen Surge gegen Ryan Fire. Ich weiß nicht, ob du es vorm Spiel warst oder Stefan.
Also ich habe es während dem Spiel mal zum Stefan auch gesagt.
Ja, genau, Stefan, glaube ich, mit dem ich vorher gesprochen hatte. Der hat es auch gemeint, ja, und da war das heute schon weit weg. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass die Vikings das eng halten, aber dass es so dann doch den Bach runter geht, hätte ich jetzt nicht erwartet. Und ja, bisher waren es halt ungeschlagen in der Saison, aber sieht man mal, dass das jetzt dann doch nicht so viel aussah.
Ben Tonga konnten sie auch nicht aufhalten, wie hast du ihn heute wahrgenommen?
Ja, ich habe ihn schon stärker gesehen wie heute, fand ich. Also ein paar Mal war es dann doch so, dass er gestoppt werden konnte, aber in der Summe war es halt trotzdem viel, viel zu wenig.
Wie siehst du allgemein die Entwicklung von der Liga? Wo geht's nächstes Jahr hin, deiner Meinung nach? Vorhin hieß es mal so, ja, irgendwie 11 Mannschaften, die sich ein bisschen auch zusammengeschlossen haben und gegen die Liga jetzt so auch für sich einstehen wollen. Ja, wie siehst du das ganze Thema?
Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also ich war ja am Anfang auch sehr skeptisch. Ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, aber ich hätte jetzt nie gedacht, dass man für das Finale sehen, wenn man mich vor ein paar Jahren gefragt hätte.
Ist ja ein Startup, ne? So
offiziell auch. Ja, logisch. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass halt nach zwei Jahren wahrscheinlich der Laden wieder zugesperrt wird. Aber nee, mit 40.000 oder 41.000 trotzdem guter Zuschauerschnitt oder Zuschauererfolg, auch wenn man... Kreitscher hat ja im Frühjahr irgendwann gesagt, es wird zu 1000% ausverkauft. Also es hat jetzt nicht geklappt, obwohl Ryan Fire im Finale war. Also ich hätte mir jetzt interessiert, was passiert wäre, wenn Surge gewonnen hätte vor zwei Wochen. Denn die hätten sicher deutlich weniger mitgebracht.
Weitere Anreise auch.
Ja, ich meine, die meisten Fire-Fans würden ihre Karten schon gehabt haben, aber es wäre jetzt sicher kein Schub gewesen, wenn jetzt Surge reinkommen wäre. Also das kann man ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und ja, wie es weitergeht, mal gucken. Also die sind ja so ein bisschen die kleinen Gefühle, die da aufbegehren, auch wenn Ryan Fire auch mit dabei ist bei diesen 11 Teams. Aber wird vielleicht dann doch ein spannender Herbstwitter, was das Ganze angeht. Und Kopenhagen mit Randall Schröder, den wir in Stuttgart vor zwei Jahren sehen durften. Ich war bei seinem letzten Spiel in der ELF bislang. War ein denkwürdiger Nachmittagabend, muss ich sagen. Und freue mich so ein bisschen, dass er da ist. Wir hatten gestern ein nettes Gespräch dann mit ihm und seiner Frau, weil die Frau damals auch so eine Rolle gespielt bei der ganzen Geschichte. Und war tatsächlich sehr lustig.
Okay, sie spannend. Gut, Carsten, danke. Du musst zum Zug und ich schaue noch die letzten zwei Minuten an. Danke dir.
Viel Spaß noch und ja, bis demnächst.
Ja, das war es jetzt auch mit dieser Sonderfolge. Endergebnis 51-20. Also nach dem Interview mit Carsten haben die Vikings doch noch einen Touchdown gescored. Ja, war ein schönes Event. Stadion mit dem Dach, wenn das geschlossen ist, hat schon eine besondere Atmosphäre, muss ich sagen. Es war eine coole Atmosphäre. Country Roads wurde auch nochmal gesungen dann am Schluss. Das waren jetzt so die Eindrücke von mir. Und damit schließe ich die Folge für heute auch ab. Und ich werde auch noch Dennis Butz interviewen. Der war heute auch vor Ort, allerdings macht er den Butz-Report. Da war er sehr beschäftigt mit Videos aufnehmen und auch kommentieren. Und ja, da möchte er seine Stimme noch ein bisschen schonen. Und danach geht's jetzt hoffentlich wieder besser bei ihm und dann können wir auch nochmal einen Podcast aufnehmen. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche, empfehlt uns wieder gerne weiter. Heute mal hautnah auf Schalke. Also, macht's gut. Tschüss.